Die Sendung Menschen im Domradio, am Mikrofon Angela Krumpen und heute mit Martin Struck. Martin Struck ist der Diözesanbaumeister des Erzbistums. Martin Struck, ich habe Sie gefragt, wo sollen wir denn diese Sendung machen? Und Sie mussten gar nicht lange überlegen, welchen Ort Sie sich wünschen. Was haben Sie sich gewünscht und warum?
Ich habe mir die Kirche Groß St. Martin gewünscht an den verschiedenen Orten, die diese Kirche bietet, in der Krypta, im Kirchenraum, auf dem Turm, weil das viel mit dem zu tun hat, was ich berufsmäßig mache, aber auch viel mit dem, wie ich mein Leben einordne, vielleicht in das große Ganze. Irgendwie hängt das damit zusammen.
Wie ordnen Sie denn Ihr Leben in das große Ganze ein?
So, dass ich immer auf den Schultern der Vorgänger stehe. Nicht nur jetzt der Eltern oder der Familie, sondern eben auch, was das Bauen angeht. Wir können nicht beim Punkt Null anfangen, so wie das Projekt der Moderne vielleicht mal die Illusion hatte, sondern wir haben immer etwas, was schon da ist und was wir in unserer Lebensspanne weiterentwickeln können.
Ist denn Groß St. Martin ein Ort, an dem Sie häufiger sind?
Ich wäre manchmal noch viel lieber dort. Einmal, weil die Liturgie, die hier gefeiert wird, mich fasziniert. Dafür fehlt dann oft die Zeit, um am Mittagsgebet teilzunehmen oder morgens schon. Ich bin natürlich aus beruflichen Gründen hier, weil diese Kirche, die ich bautechnisch betreue und was die Ausstattung betrifft, da ist immer einiges zu machen, einiges kaputt und so weiter, die Handwerker zu beaufsichtigen. Aus dem Grunde bin ich, denke ich, im Durchschnitt zweimal im Monat hier.
Zu dem, was Sie beruflich hier machen, da kommen wir gleich noch zu. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie hier sind?
Ich fühle mich hier einfach wohl, weil dieser städtebauliche Ort schön ist, diese Kölner Altstadt, so wie Herr Schürmann das nach dem Krieg wieder aufgebaut hat. Diese Gassen und diese Straßen und Stadträume sind sehr angenehm. Ich erreiche das mit dem Fahrrad. Die Kirche selbst ist nochmal ein ganz besonders wertvoller Ort, auch in der Form, wie Herr Schürmann den Wiederaufbau gestaltet hat.
Herr Schürmann ist ein berühmter Architekt.
Ja, also zumindest die Fachleute kennen ihn gut. Herr Schürmann hat in Bonn, da wo heute die Deutsche Welle drin ist, da sollte ja damals der Bundestag einziehen. Er hat einige sehr schöne Kirchen nach dem Krieg im Erzbistum gebaut. Er hat eine Haltung, vielleicht ein bisschen so wie ich die habe. Er ehrt das, was vorhanden ist und baut es in der Sprache unserer Zeit weiter.
Wir sind jetzt hier gar nicht im Kirchenraum oder in der Krypta oder auf dem Dach, sondern wir sind jetzt hier in der Sakristei. Ich finde das ganz schön, weil direkt neben uns ist eine Ikone und das fühlt sich so ein bisschen an, als würde man aufmerksam, nicht bewacht, aber vielleicht beschützt. Also ich finde es ganz schön, dass wir hier sind. Wenn wir im Hintergrund was hören, dann liegt es daran, dass hier direkt eine Gasse geht,
ja,
direkt
Lind,
neben der
Sakristei.
Also ich sehe hier Fenster und da sind jetzt so Vorhänge vor, aber eigentlich ist direkt dahinter eine Gasse, die Straße. Wie kommt das, dass es so nah ist? Ich glaube, ich war noch nie in der Sakristei mit Fenstern, die zu einer Gasse gehen.
Gut, das, was Herr Schürmann auf die Südseite von Groß St. Martin nach dem Krieg gebaut hat, ist nicht nur die Sakristei, sondern es ist dieser ganze Gebäudekomplex, wo die beiden Klöster für die Jerusalem-Gemeinschaften, für die Männer und die Frauen untergebracht sind, im Erdgeschoss eben die Sakristei und der Versammlungsraum für die Gemeinde.
Diese Kirche heißt wie Sie. Sie heißen Martin Struck, das hier ist Groß St. Martin. Stärkt das die Verbundenheit mit der Kirche, dass die Kirche praktisch die Kirche Ihres Namenspatrons ist?
Es gibt ja auch noch den Turm von Klein St. Martin, also das ist jetzt, St. Martin ist ein häufiges Patrozinium von unseren alten mittelalterlichen Kirchen, so ähnlich wie Nikolaus im Bistum. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine besondere Relevanz für mich hat. Also ich glaube, die Architektur fasziniert mich mehr als jetzt diese Namensgleichheit.
Nein, als Architekt, mir fiel es nur auf, dass Sie einen Ort gesucht haben, ausgesucht haben, der so heißt, wie Sie selber heißen. Seit 2009 haben, das haben Sie eben schon erwähnt, die Brüder und Schwestern der Gemeinschaften von Jerusalem eine Niederlassung in Köln. Das ist ein Orden, die haben verschiedene Zweige. Da gibt es Brüder und da gibt es Schwestern, da gibt es Laien. Und die bewohnen diesen Ort. Wir sind heute hier an einem Montag, da ist die Kirche geschlossen. Ich habe eben draußen auf dem Platz ein bisschen gewartet und es kam eine ganze Reihe Touristen, die waren alle ganz enttäuscht, dass heute zu ist und manche haben ein bisschen geschimpft. Aber natürlich brauchen die Brüder und Schwestern einen Tag in der Woche, wie wir das ja auch haben, wo sie ruhen können. Sie haben eben schon gesagt, sie kommen gerne in das Mittagsgebet. Das ist ja ein bisschen besonders, dieses Mittagsgebet. Wie würden Sie das beschreiben und warum versuchen Sie das manchmal, wenn es geht, in Ihren Tag einzubinden?
Ja, das ist eine alte monastische Tradition, ora et labora, dass man eben sein Tagewerk immer wieder unterbricht und dadurch den Tag strukturiert. Und klar ist, dass man danken und bitten kann, über den Tag verteilt und vor allem in der Gemeinschaft miteinander, so wie man miteinander danach zu essen geht.
Aber das Stundengebet ist ja, wie würden Sie das beschreiben, das, was hier passiert? Das ist ja nochmal was anderes, als man sonst so als Stundengebet in Klöstern kennt.
Ja, das Besondere ist vielleicht, dass es diese beiden Konvente, dass die eine sehr schöne Musik machen. Die singen vierstimmig im Wechsel dann. Das ist ja sehr unüblich heute. Es sind Mönche und Schwestern, die noch nicht so alt sind. Wir haben ja viele Klöster, die überaltert sind, die schaffen das gar nicht mehr zu singen oder ich will es nicht pauschalisieren, aber es halt immer weniger. Und hier wird das einfach so, wie es in der uralten Tradition überliefert ist, fortgeführt.
Ich habe eben beim Warten im Schaukasten natürlich ein bisschen hin und her geguckt und da stand, dass es jetzt zum ersten Mal auch eine CD mit Liedern in Deutsch gibt. Die waren ja vorher immer, die kommen aus Frankreich, sind in Paris gegründet worden und die haben ganz viele wunderschöne französische Lieder. Aber das ist ja eigentlich auch immer so, sagt man, dann ist ein Orden im Land angekommen, wenn sie sich in der Landessprache ausdrücken, wenn sie sogar darin singen jetzt.
Die haben immer schon in Deutsch gesungen. Okay. So schwierig das war, die so von Anfang an, seit die hier waren, war für die sehr bewundernswert, für die französisch Sprechenden, dass die sofort die Psalmen dann in Deutsch gebetet haben. Ich glaube, da gibt es schon ein Bedürfnis in unserer Zeit, dass diese Mönchsgesänge in ihrer Melodik und in der Ruhe, die sie ausstrahlen, sehr gern gehört werden. Deswegen haben die jetzt eine CD wahrscheinlich zum Verkauf angeboten.
Wenn Sie sagen, Sie haben ein Fahrrad, also für die Menschen, die sich das jetzt nicht so vorstellen können, also da, wo Ihr Büro ist, im Generalvikariat, bis hierhin ist es zu Fuß vielleicht, ich weiß nicht, knappe Viertelstunde, gute 10 Minuten oder sowas. Wie lange brauchen Sie mit dem Fahrrad?
Ja, 4 Minuten.
4 Minuten? Ja, klar. Okay, das heißt, Sie haben Ihr...
Wenn kein Weihnachtsmarkt ist, das hindert einen nochmal.
Also, Sie kommen dann mit dem Fahrrad und ich habe gedacht, die Schwestern und Brüder der Gemeinschaften von Jerusalem haben ja so ein Konzept, dass sie halbtags arbeiten gehen und ihr Geld zu verdienen und den Rest der Zeit beten. Das heißt, es ist so ein bisschen auch eine ähnliche Auffassung, weil das ist ja, den Tag beten zu unterbrechen, das muss man ja wollen, sonst schafft man das nicht. Erst recht nicht, wenn man Diözesan Baumeister ist und sowieso von morgens bis abends Termine hat. Das heißt, so ein bisschen leben sie es auf ihre Weise auch das, was die Gemeinschaften hier versuchen.
Ja. Zu 1% vielleicht.
Zu 1% vielleicht, okay. Sie sagen Groß St. Martin und ich musste mir das mühsam angewöhnen, Groß St. Martin zu sagen, mit der Betonung auf dem I. Ich habe das mal mir von Wikipedia heute vorlesen lassen und Wikipedia sagt auch Groß St. Martin. Sie sagen, man könne beides sagen, oder?
Oh.
Ich bin so oft verbessert worden. Ich war immer ein Ausdruck davon, dass ich keine Kölnerin bin, dass ich Groß St. Martin sage. Das ging gar nicht. Ich weiß, Hiltrud Kier zum Beispiel hat mich unheimlich oft verbessert.
Ja, gut, das ist...
Ist das Geschmackssache oder was ist das?
Überlieferung. Die Kölner sagen das halt so.
Oh.
Um das vielleicht nochmal zu unterscheiden eben vom normalen Vornamen.
Ah, okay. Das ist einfach eine Kölner, wenn man Groß St. Martin sagt, ist schon mal klar, man kann nicht aus Köln kommen.
Ja,
So ungefähr. Sagt man denn auch, sagen die Kölner auch Klein St. Martin? Oder sagen sie Klein St. Martin? Das
Da
macht nichts.
habe ich noch nicht
Keine
erlebt,
Ahnung.
hingehört, genau.
Wie auch immer. Sie haben als Diözesanbaumeister beruflich viel mit Kirchen zu tun. Natürlich auch mit dieser, mit Groß St. Martin. Was verbindet Sie hiermit?
Ja, unser Job ist ja, nach den Kirchen zu schauen. Die Kirchen müssen stetig unterhalten werden. Das heißt, es müssen Kirchensteuermittel eingesetzt werden, um Reparaturen durchzuführen. Wir müssen dafür Architekten einschalten, Handwerker einschalten, die beauftragen und gucken, dass die Sachen in Ordnung gebracht werden. Das ist das, was wir unser Tagewerk.
Das eine ist, die Kirchen instand zu halten. Das andere ist, zu gucken, was muss man neu bauen. Und es gibt gerade auch einen Wettbewerb um Groß St. Martin.
Ja, es gibt einen Bedarf hier. Und zwar ist Groß St. Martin die einzige größere romanische Kirche, in die man unmittelbar rein stolpert. Das ist eine Tür und ich bin entweder auf der Südseite im kleinen Nebeneingang sofort vorne oder ich bin durch das Hauptportal, wenn ich die eine Tür aufmache, stehe ich direkt im Hauptschiff. Und das führt zu einer gewissen Unruhe für die Nutzer der Kirche, wenn die Mönchsgemeinschaften ihre Gebetszeiten oder auch stille Anbetungen haben und im Sommer gerade die Touristenscharen hier ankommen, dann machen die Tür auf und stehen unvermittelt im Kirchenschiff und haben gar nicht die Gelegenheit, sozusagen eine Schwellensituation zu erleben, etwas ruhiger zu werden, sich zu besinnen und dann noch eine Tür aufzumachen wie ein Windfang. Genau, der Wind fegt ja dann genauso rein, weil es nur eine Tür gibt. Und wir haben überlegt, wie wir dieses Manko lösen können und sind darauf gekommen, die über Jahrhunderte bestehende Vorhalle, die vor der Westfassade angebaut war, die wollen wir wieder aufbauen, beziehungsweise einen Bau errichten, der diese Funktion übernimmt.
Wie könnte das aussehen?
Das überlegen sich gerade 8 Architekturbüros, die wir mit dieser Aufgabe betreut haben. Es gibt natürlich den Bestand, also so wie das früher ausgesehen hat. Es war ganz früher, war die Kirche als Klosterkirche nicht für die Öffentlichkeit. Da gab es ja die Brigidenkirche auf der Südseite als Gemeindekirche. Es war im Norden der Kreuzgang für die Mönche angebaut und die kamen natürlich über den Kreuzgang in die Kirche. Und als nach der Säkularisation, als die Kirche dann als Pfarrkirche genutzt worden ist, hatte Heinrich Nagelschmidt 1873 einen Rest von diesem Kreuzgang umgewandelt als Eingangshalle, als Westvorhalle. Die war zweijochig. Nach dem Krieg hat der Schürmann dann diese Wohnumbauung auf der Nordseite an die Kirche gesetzt und die verhindert einen zweijochigen Aufbau, weil noch eine Feuerwehrzufahrt vorbei muss. Aber er hatte damals schon Vorschläge gemacht, diese Vorhalle auf der Grundriss von ca. 6x6 Metern als einen Raum wieder aufzubauen. Und diese Aufgabenstellung, das ist damals nicht weiterverfolgt worden aus Geldmangel, diese Aufgabenstellung haben wir jetzt diesen Architekturbüros neu an die Hand gegeben und bis Aschermittwoch wollen die sich überlegen und Vorschläge machen, wie das in zeitgenössischer Gestaltsprache aussehen kann.
Ich finde das ganz interessant, weil das ist ja ein Bedarf, ein Bedürfnis, was entstanden ist, weil seit 2009 diese Kirche wieder bewohnt wird. Weil wenn man sie nur nutzt, also nur, wenn man diese Kirche für Gottesdienste nutzt, dann wird sie aufgesperrt, man macht den Gottesdienst und man geht wieder raus. Aber wenn hier Menschen sind, die fortwährend beten, dann entsteht diese Situation, dass man von draußen so reinstolpert. Das heißt, diese Situation, dass sie jetzt diesen Wettbewerb ausgeschrieben haben, hätte es nie gegeben, wenn hier nicht wieder Menschen leben und beten würden.
So ist es, genau.
Sie sind 2001 zum Diözesanbaumeister berufen worden. Bis dahin waren Sie, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, aber ich habe gefunden, Baudirektor in Meerbusch, kann man das so sagen?
Ja.
Damals gab es ein Interview zu Ihrem Amtsantritt und in diesem Interview haben Sie gesagt, ich zitiere Sie mal, bei den ganzen Altbauten im Erzbistum müssen wir Mut zu Visionen haben. Wir müssen Fantasie entwickeln, wenn es um die Gestaltung der Nutzung geht. Mut und Fantasie, Mut zu Visionen und Fantasie bei der Gestaltung der Nutzung. Das war das, was Sie damals gesagt haben. Wie ist das denn gewesen? Sind da jetzt schon über anderthalb Jahrzehnte Zeit?
Also Vision muss ein Architekt immer haben. Der muss sich immer von einer gegebenen Situation vorstellen, wie sich was entwickeln kann, wie man zukünftig was nutzen kann. Das ist ja ganz klar. Und das habe ich damals vor dem Hintergrund beschrieben, dass mir klar war, dass wir einfach sehr viele Kirchen haben und dass die Katholikenzahl geringer wird und sich die Aufgabe stellt, wie wir die vielen Kirchen, wir haben 1200 Kirchen und größere Kapellen im Erzbistum, wie wir die in die Zukunft bekommen. Weil der Bauunterhalt bei Kirchen ist einfach erheblich. Das sind riesige Gebäude, die ragen über die Stadt, über den normalen Horizont hinaus. Und wenn man am Dach was repariert, muss man riesige Gerüste aufbauen, die viel Geld verschlingen. Und da ist es einfach so, dass man mit weniger Kirchensteuermitteln schauen muss, welche Bauten man sich in Zukunft langfristig noch leisten kann. Das war so die Überlegung, die Vision, wie gehen wir damit um, mit dem Bestand.
Und was ist in all den vielen Jahren seitdem passiert? Also welchen Bestand an Kirchen gab es damals und welchen gibt es heute?
Ja, wir haben Gottlob nicht so viele Kirchen aufgeben müssen, wie ich damals befürchtet habe. Insgesamt sind 28 Gebäude seitdem umgenutzt oder abgebrochen worden. Ich glaube, 7 Stück sind inzwischen abgebrochen worden. Es ist auch fast oder es ist nur ausschließlich aus der Epoche nach 1945. Wir haben noch keine Altbauten, also ich sag mal neugotische oder noch ältere Bauten aufgegeben. Ich befürchte aber, dass das kommen wird, dass der ein oder andere Bau dann auch aus früheren Epochen angefragt wird, weil einfach die Gemeinden aus reinen Nutzgründen, Nutzungsgründen sagen, also wir können uns das gar nicht mehr leisten, da kommen noch 20 Gottesdienstbesucher hin und lohnt sich das jetzt, das einzurüsten und ein neues Schieferdach zu machen, das kostet dann 1,5 Millionen, was könnte man mit dem Geld machen, dass diese Mentalität ist natürlich weit verbreitet.
Blutet dann Ihr Architektenherz oder sagen Sie, nee, ist schon richtig so? Oder beides?
Also vielleicht weniger das Architektenherz, das mir dann blutet, das sowieso, denke ich. Es gibt ganz fantastische Bauten und die dürfen eigentlich gar nicht mal so einfach verschwinden. Was mir daran wirklich leid tut und mich sehr umtreibt, ist, dass ein Zeichenverlust eintritt. Ja, dass die Gesellschaft damit auch signalisiert, wir brauchen gar nicht mehr diese Verweise. In der Kirche ist ja ein Verweis auf Transzendenz, auf den Glauben, dass es mehr gibt als jetzt nur das Leben, was hier endet. Und wenn eine Gesellschaft meint, dass sie sich das nicht mehr leisten kann, dann blutet mir das Herz. Unabhängig jetzt von der Architektur, die natürlich auch nochmal ein Kapitel ist, das es zu betrauern gilt.
Mein Eindruck ist eher sogar so, dass die Kultur, die sich in der Architektur bewahrt, dass es mehr Engagement gibt, das zu bewahren, als die Räume, die auf Transzendenz hinweisen.
Ja, das ist beides. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Man wundert sich, dass wenn der Kirchenvorstand einer Vorstadtgemeinde beispielsweise entscheidet, eine Filialkirche aufzugeben und dann den Antrag stellt, den Beschluss genehmigen zu lassen, dass man die abbrechen will oder dass man dann was völlig anderes reinbauen will, dass dann, wenn das publik wird, ganz viele Leute, die da wohnen, die nie in die Kirche gegangen sind, plötzlich sagen, ja, das kann doch nicht wahr sein, das war doch ganz wichtig, es gehört doch zu meinem Stadtteil, zu meinem Dorf, dieser Kirchturm, wenn ich nach Hause komme, dann weiß ich, aha, wenn ich an der Kirche vorbeigefahren bin, hier wohne ich, das markiert mir diesen Ort und es markiert auch stellvertretend, glaube ich, diese menschliche Hoffnungszeichen. Ich glaube, dass kein Mensch so völlig ohne, wenn er auf sein Leben guckt, so ohne diese Hoffnung irgendwie ist, auch wenn vielleicht sein Intellekt oder sein Wissen oder ihm sagt, es ist vorbei, wenn mein Leben aus ist. Ja, ich glaube trotzdem, dass man unbewusst in solchen Zeichen diese Hoffnung spürt. Das ist auch der Grund, warum im Urlaub und so weiter viele Menschen Kirchen aufsuchen. Ja, das ist ja ein beliebtes Reiseziel und das auch nicht nur aus kunsthistorischen Gründen. Wenn man Leute fragt, ja, sie sind fasziniert von der Stille in diesen Räumen, von der Tradition, die Räume ausstrahlen und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Synonyme für diese Haltung.
Was wäre dann Ihre Vision dafür, dass man die Stille und den Ort erhalten kann, ohne dass eine kleine Kirchengemeinde mit 281 Mitgliedern die Kosten stemmen müsste? Gibt es da eine oder sagen Sie das?
Nein. Ja. Also ich glaube, dass früher die Zeiten noch viel, viel ärmer waren als heute, wenn man das mal vergleicht. Ja? Früher konnten die Leute nicht in Urlaub fahren und hatten wirklich riesige Mühen, um ihr Leben einigermaßen hinzubekommen. In der Sparsamkeit und dem Wenigen, was ihnen zur Verfügung stand. Trotzdem waren sie in der Lage, diese wirklich unglaublichen Anstrengungen zu unternehmen, solche Bauwerke sich hinzustellen. Also ich glaube, wir klagen da auf riesenhohem Niveau. Das heißt, es müsste eigentlich immer noch genug da sein, um sowas zu erhalten. Und wenn es dann nicht ist, dann wäre meine Vision, dass man zumindest versucht, diesen Ort zu erhalten, ein Ort zum Andenken, ein Ort zum Beten. Das muss ja nicht dann die riesige Kirche mehr sein, aber ganz schlecht wäre, wenn man nur noch an Vermarktung denkt, wenn man nur noch überlegt, aha, was kann man sonst aus dem Grundstück machen?
Nur
man
noch
kann
das Kletterkirchen noch aus irgendwie.
Oder sowas machen, ja. Wobei das ist auch eine Sache, da bin ich der Meinung, das rechnet sich auch nicht, weil wenn diese Kletterfirma mal pleite geht oder wenn sagen umgekehrt, wenn es plötzlich notwendig wird, dass ein neues Dach für eine solche Kletterkirche fällig wird, dann werden die das auch mit diesen Eintrittsgeldern nicht mehr stemmen können. Das heißt, dass spätestens dann sterben auch diese Bauten.
In Ihrer Amtszeit als Diözesanbaumeister, Martin Struck, fällt der Bau des Diözesansmuseums Columba. Das ging auf jeden Fall nur mit Mut und Fantasie, oder?
Ja, vor allem die des Architekten, muss man schon sagen. Ich hatte wirklich das Glück, da näher involviert zu sein. Das war schon, es waren nochmal richtige Lehrjahre für mich, das mit Herrn Zumthor durchzustehen, würde ich mal sagen. Wir haben tatsächlich 10 Jahre gebraucht vom Wettbewerb, bis der Bau dann fertig war. Im Rückblick denkt man, 10 Jahre ist ja nicht viel, wenn man heute so Projekte wie den Berliner Flughafen oder sowas sieht, aber es war schon ein heftiger Kampf, weil für Herrn Zumthor die Sache in sich stimmen musste. Also er hat sich nie zufrieden gegeben mit Details, die dann halt gut funktionierten und günstig waren und unterhaltungsfreundlich vielleicht, sondern er hat einen ganz hohen Maßstab an sich und auch eben an die Nutzer gehabt, was die Detaillierung bis ins Kleinste betrifft.
Es gab um den Bau von Columba, also der Architekt war Peter Zumthor, ein großer Architekt, einen großen Konflikt mit dem sehr großen Architekten Gottfried Böhm. Dieser Konflikt hatte für viele Kölner eine enorme Bedeutung. Worum ging es?
Wir hätten uns auch in Columba treffen können, weil dieser Bau zeigt auch diese Haltung, dass man etwas Vorhandenes hat, das man dann weiter nutzt und einen Ort, an dem man weiterbaut. Columba war ja die größte Pfarrkirche Kölns. Die Kirche, wo wir jetzt sitzen, war ja eine Konventskirche. Columba war mit St. Alban und St. Johann Baptist die dritte Pfarrkirche, die 1943 im Krieg völlig zerstört worden ist. Der Turm ist ins Kirchenschiff gestürzt. Man hatte ein fünfschiffiges Kirchenschiff und man hat die Trümmer, anders als hier zum Beispiel, nicht wieder aufgebaut, weil es die Pfarrgemeinde war einfach zu klein. Es wohnten nicht mehr genügend Leute in der Innenstadt und der damalige Generalvikar Teusch hatte nach langem Ringen entschieden, die Kirche nicht wieder aufzubauen. Das war noch nicht klar 1947, 48, als der damalige Pfarrer Geller, Pfarrer an dieser Kirche, immer noch die Hoffnung hatte, wieder aufbauen zu können. Und er hat zunächst klein angefangen. Er hat in der Trümmerwüste, in der sich diese spätgotische Marienskulptur wie durch ein Wunder erhalten hatte, trotz dieser ganzen Zerstörung, die Skulptur war hinter einem Schutzmauerwerk eingehaust und durch das herunterfallende Turmmauerwerk war diese Schutzvermauerung abgeschlagen und die Madonna stand sozusagen wie unversehrt in dieser ganzen fürchterlichen Zerstörung an der Säule, an der Vierungssäule, und die Kölner haben dieses Wunder als Wunder interpretiert und sind hingepilgert und haben da ihren Trost gesucht. Und Pfarrer Geller hat den Architekten Gottfried Böhm oder erstmal den Dominikus, den Vater, gefragt, ob er nicht eine kleine Schutzkapelle um die Skulptur bauen könne. Und daraus hat sich dann, der Sohn hat den Auftrag dann übernommen, hat sich dann diese sogenannte Madonna in den Trümmernkapelle entwickelt, die dann 60 Jahre lang den Ort geprägt hat. Und Peter Zumthor hat das Ganze sozusagen zugebaut. Er hat nämlich...
Er hat dieses Wunder, was geschützt worden ist in der Kapelle von Gottfried Böhm, hat da drüber gebaut.
Genau, das ist sozusagen die zweite Hülle drumherum. Aber für Gottfried Böhm war es eben der Wermutstropfen, dass die Kapelle aus dem Stadtraum verschwindet. Er sagt immer, dass der weltberühmte Blick, also über die Kapelle, hinten die Domtürme, das war für ihn so sein erster Kirchenbau einfach. Er hat den auch, ich habe mich mit ihm da länger unterhalten, er hat den auch selbst gebaut. Er hat das Fußbodenmosaik aus den Trümmern zusammengerückt und selbst in den Estrich gelegt und so weiter. Also sein ganzes Herzblut.
Also nicht nur wegen des Herzblutes kann ich es verstehen, sondern auch, wenn es für so viele Kölner diese Bedeutung hat und es gibt noch eine Blickachse, dann tut es ja weh, wenn es verschwindet.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil das war ganz witzig. 2001, als ich mich vorgestellt hatte beim damaligen Generalvikar Feldhoff, der fragte mich dann, haben Sie da hier unser großes Projekt Columba und so weiter? Sag ich, klar, jeder Architekt in ganz Deutschland hat das mitbekommen, hat den Wettbewerb verfolgt. Und habe ich gesagt, wenn Sie mich fragen, also ich habe da auch meine Probleme. Ich hätte das auch nicht zugebaut. Mhm. Da hat er mich völlig konsterniert angeguckt. Und wie? Ja, ich sage, dieser Ort war für mich der letzte Rest leibhaftiges Erleben der elendigen Kriegszeit. Mhm. Meine Mutter, die hat dann erzählt, ich konnte von dort aus bis zum Dom durchgucken und es stand nicht ein einziges Haus mehr. Mhm. Und die nahm uns dann in die Madonna in den Trümmernkapelle mit, wenn sie mal eine Kerze aufgestellt hat vom Einkauf. Und dann guckte man durch den Zaun an der Seite und man guckte dann im Prinzip in die Ausgrabung der alten Columbakirche und das war ja alles noch Trümmer. Und das gab es ja sonst gar nicht mehr. Die Stadt wurde dann in den 70er und 80er Jahren glitzernd wieder toll wieder aufgebaut und diese Verwundung, die war nur noch an dieser Stelle so hautnah zu erleben. Und deswegen habe ich immer gedacht, man muss diese Wunde irgendwie, müsste man offen halten. Mhm. Aber ich sehe natürlich auch, das war in langen Diskussionen mit Herrn Böhm, eine Verwundung vernarbt ja auch irgendwie und das Leben geht ja auch weiter. Ja. Und,
also Sie waren dafür, dass das Leben weiterging. Gottfried Böhm musste irgendwie Sie mussten diesen Konflikt irgendwie lösen. Gottfried Böhm musste diese Kröte irgendwie schlucken. Wie haben Sie das gemacht? Sie haben den Konflikt, letztlich ist er beigelegt worden. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das war vielleicht nicht nur mir zu verdanken, das verdankt
auch man immer.
Sicherlich auch Gottfried Böhm, der dann irgendwann sich da gefügt hat. Er hat dann noch mit Herrn Zumthor ist zweimal hingefahren und die beiden haben bei mehreren Flaschen Rotwein die ganze Sache diskutiert. Es ist ein Generationenkonflikt auch gewesen, ja, inwieweit, Also für Böhm war natürlich dieser Krieg immer noch hautnah, diese Zerstörung, und für ihn war das eben auch wichtig, diesen Ort so zu erhalten. Und Zumter, der eben aus der Schweiz, der von außen kam, für den war das einfach so ein falsches Beharren an vergangenen Dingen. Und der sagte einfach, es muss weitergehen. Wir können, also irgendwann muss man das ja auch zugeben, wenn diese Trümmerlandschaft, die Ausgrabungslandschaft mit den Umfassungsmauern, wenn die jetzt noch 20 Jahre im Regen steht, dann verfällt die. Es ist also unglaublich aufwendig, Ruinen als Ruinen zu erhalten. Man sieht es ja an St. Alban, ja, die Stadt Köln muss da ganz viel Geld alle 20 Jahre ausgeben, um so eine Ruine zu erhalten. Okay. Und das war einfach auch aus praktischen Gründen notwendig, dass das an dem Ort auch weiterentwickelt wird.
Was wir gerade gehört haben, war das Glockenspiel aus Groß-St. Martin. Wir sitzen hier in der Sakristei mit Martin Struck, Diözesanbaumeister im Erzbistum Köln. Dieser Gottfried Böhm, dieser große Architekt, der nicht nur in Deutschland bekannt ist, sondern das ist vielleicht einer von denen, die auch weltweit wirklich Bedeutung haben, ist Ihnen, Martin Struck, schon als Jugendlicher, also Sie waren der Jugendliche, über den Lebensweg gelaufen. Und damals hat er Ihnen einen Rat gegeben, den Sie auch befolgt haben.
Ja, das war wirklich ganz witzig. Ich habe, wo das stand, kurz vor dem Abitur, und die Eltern waren nervös und sagten, was soll aus dir denn mal werden? Und mir war das noch nicht ganz klar. Ich fühlte mich schon immer so ein bisschen in diesen gestalterischen bzw. auch handwerklichen Bereich hingezogen. Und mein Vater hatte eine Bekannte, die Herrn Böhm gut kannte, und irgendwie haben die dann ein Treffen arrangiert. Jedenfalls hieß es plötzlich, der Martin, der geht jetzt mal beim berühmten Gottfried
Böhm
vorbei.
Der 17-jährige Martin.
Genau, und Herr Böhm hat, fand ich auch sehr nett, hat sich da scheinbar Zeit für genommen, und ich weiß das, also ich kam da klopfenden Herzens am Römerberg 25 in das Büro, das Haus des Dominikus, also der Vater von Gottfried Böhm, damals in 20 Jahren entworfen hat, und da sagte er, der Maestro sagte dann, also ja, was, wie kann ich Ihnen denn helfen, und was, und da habe ich ihm das erzählt, also ich weiß noch nicht, Architektur ist ja eine tolle Sache, aber vielleicht werde ich auch Handwerker oder in diesem Bereich, wie er das denn so einschätzt. Er fiel mir sofort ins Wort und sagte, ah, werd Handwerker, das ist super, wir, uns fehlen heute gute Handwerker, kann ich nur empfehlen, meine Söhne, die wollen auch immer unbedingt Architekt werden, dabei ist es genauso wichtig, dass jemand also von der Materie was versteht, vom Holz, vom Eisen und so weiter, und hat mich da unglaublich drin bestärkt, und das ist das, was ich dann auch befolgt habe. Das heißt, ich habe da eine Lehre als Schreiner gemacht.
Da kommen wir gleich drauf. Bleiben wir noch kurz bei Gottfried Böhm und auch bei seiner Familie, denn seitdem Sie Diözesanbaumeister sind, ist er Ihnen ja noch oft über den Lebensweg gelaufen. Und wenn nicht er, dann seine Bauten, die sind für viele seiner Bauwerke verantwortlich, aber die hat er nicht alleine gebaut, sondern die hat er zusammen mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen Söhnen gebaut. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das mehr ein Clan als eine Familie, oder?
Ja, so ein Clan, das klingt so ein bisschen nach Orient, aber das stimmt irgendwie schon. Das ist eine Baumeistertradition. Ja? Gottfried hatte diesen berühmten Vater, den Dominikus aus Offenbach. Der wiederum entstammte einer Baumeisterfamilie. Den Beruf des Architekten gibt es ja noch gar nicht so lange. Das heißt, früher, wenn man ein Haus haben wollte, ging man zum Baumeister, zur Baufirma. Das heißt, derjenige, der dann nachher die Handwerker organisiert hat und dieses Unternehmen betrieben hat, des Aufmauerns, der hat auch die Pläne gezeichnet.
Okay.
Und Gottfried hat ja auch wieder 4 Söhne, 3 davon sind Architekten und setzen diese Tradition fort. Wir haben hier im Erzbistum 35 Kirchenbauten von Gottfried Böhm, auch von Dominikus Böhm. St. Engelbert ist so ein Inkunabel der modernen Architektur aus den 30er Jahren. Und die Bauten sind nach wie vor beliebt, funktionieren gut, und wir können uns da sehr glücklich preisen und sind stolz darauf.
Für uns heutige Eltern ist es ja ein ganz wichtiges Erziehungsziel, dass die Kinder ihren eigenen Weg finden und dann auch gehen können, ganz unabhängig vom Handwerk oder der Profession der Eltern. Sie finden so ein Familienmodell der Böhms vom Vater Dominikus über Gottfried Böhm und seine Söhne Peter, Paul und all die Enkel, die jetzt auch schon Architekten geworden sind, dass so ein Modell einen großen Vorteil hat. Welchen?
Man fängt nicht mehr bei Null an. Man partizipiert natürlich von klein auf an der Erfahrung, die die Eltern in diesem Metier machen. Das ist das Positive dieser Sicht. Es hat natürlich auch was Negatives. Sonst würden wir das natürlich immer noch haben, dieses Modell. Das Negative ist natürlich, dass man oft auch gegen seine Begabungen oder seine Vorstellungen in eine Fährte gedrängt wird, die einem natürlich die Freiheit beraubt. Das muss man schon so sehen, ja. Das hat immer zwei Seiten.
Sie haben das ja dann auch mitbekommen, wenn Sie im Auto unterwegs sind und mit den Söhnen unterwegs sind, dass es einfach immer ein Zusammenspiel der Generationen ist.
Ja, die Väter sind dann schon die Patriarchen. Also wenn man Gottfried zuhört, wie er über seinen Vater Dominikus redet, also da, das ist schon beachtlich, ja. Wenn er den, also das war ja so ein Mann, und wenn der mal was gesagt hat, dann war das so und so weiter und so weiter. Und bei den Söhnen ist das genauso, wobei die Söhne sind schon teilweise älter als ich, also über 60. Für die ist der Gottfried immer noch der Pater Familie, der das Ganze.
Also wenn man das mal von dem Modell löst, treibt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat das Individuum zwar nicht alle Freiheiten, die wir normalerweise in unserer jetzigen Gesellschaft finden, dass es haben sollte. Aber das, worum es geht, also das Handwerk, das profitiert so enorm, dass die Menschen sich so in den Dienst davon stellen, dass sie Dinge können, weil sie diese Tradition fortführen, die, wenn jetzt einer aus der Familie einfach nur Architekt wird, nie, dass er dann nie hinkommen kann.
Ja.
Und wenn Sie das gegeneinander abwägen?
Ja, es kommt natürlich auf die Individuen nochmal an. Es gibt ja so Patriarchen, und da will man kein Sohn sein. Ja, es gibt natürlich auch welche, die die Zügel dann lang genug lassen, sodass die nachfolgende Generation auch genug Freiheiten hat. Weil man muss ja klar sehen, die Zeiten ändern sich. Es ist ja nicht so, dass die Umstände die gleichen bleiben, sondern es ändert sich. Und insoweit muss die nächste Generation sich dem ja immer wieder anpassen.
Sie haben selber 4 Kinder, die werden aber nicht alle Architekten. Eine Tochter wird Architektin, und das wahrscheinlich ganz freiwillig, oder?
Ja, hat sie mich sehr mit überrascht, aber irgendwann war für sie das klar. Sie hat ein Jahr in London als Au-pair gearbeitet und bei ihrem Gastvater nebenher kleine Entwürfe gezeichnet, und das wurde immer mehr, und als sie dann zurückkam, hat sie mich damit überrascht, und ich bin also ganz erfreut, weil sie doch sehr kreativ ist und mehr als ich teilweise und wirklich schöne Entwürfe macht, und mal sehen, wie sie ihr Leben damit zubringt.
Möglicherweise ist das also der Anfang einer neuen Architektendynastie. Ist für sie selber nicht. Ihre eigenen Eltern waren Ärzte, und die hatten so humanistische Vorstellungen. Die haben sie auch in ein humanistisches Gymnasium gesteckt. Das war aber nicht so ihrs. Ihre Eltern waren durchaus besorgt um sie in ihrer Schulzeit.
Ja gut, welche Eltern sind das nicht?
Oh, manchmal.
Aber ich weiß ja nicht, ich werde jetzt, also gut, man wird sehen, was meine Tochter macht, aber ich werde da keine Dynastie begründen. Man muss das schon klar sehen. Ich bin ja kein richtig freier Architekt. Ich habe zwar schon diverse Häuser gebaut und öffentliche Bauten und so weiter, aber wenn man mit den Böhms oder über die Schürmanns spricht, das ist schon eine andere Liga. Ja, das sind schon wirklich gute Entwerfer.
Waren Sie denn, wenn Sie sagen, welche Eltern sind das nicht, waren Sie denn auch ein besorgter Vater, als Ihre Kinder zur Schule gegangen sind?
Ja, schon. Das ist heute schon schwierig. Die Kinder sind doch von ganz vielem abgelenkt, und es ist für die ja ganz schwierig, heute noch zu differenzieren. Was ist das Wichtige? Was ist wichtig im Leben? Was lohnt sich, wofür muss man sich einsetzen und so weiter. Deswegen ist man einfach schon besorgt. Und man kann auch natürlich ein Beispiel geben, aber man muss auch Gottvertrauen haben und hoffen, dass sie den richtigen Weg einschlagen.
Sie hat es zur Arbeit mit den Händen gezogen. Gottfried Böhm hat Sie als 17-Jähriger darin auch bestärkt. Sie haben dann eben gesagt, und dann habe ich erstmal eine Schreinerlehre gemacht, und dadurch, während oder durch diese Schreinerlehre, sind Sie bei einem Bootsbauer gelandet. Sie haben eigentlich das Bootsbauen dann gelernt, oder? Das Bootebauen.
Ja, wir haben Boote ausgebaut. Also richtige, wir haben keine richtigen Schiffe gebaut. Wir haben Holzschiffe entsprechend ausgebaut. Wobei das war schon sehr schön. Damals war die Zeit, wo man viel mit Spanplatten sowas gearbeitet hat und wir konnten im Bootsbau immer im Massivholz, also mit Teak und mit Mahagoni aus dem Vollen schöpfen. Und da lernt man schon mit Holz umzugehen.
Irgendwann ging dieser Bootsbauer aber pleite.
Ja, das gibt's.
Und dann mussten Sie ja trotzdem Ihren Weg fortsetzen.
Ja, dann habe ich einen anderen Lehrherrn, Gottlob, gefunden. Ich habe dann also etwas länger gelernt insgesamt. Das möchte ich auch nicht missen, muss ich sagen. Also das ist schon ganz wichtig, dass man eine gewisse Ehrfurcht vor der Arbeit bekommt. Ja, man hat ja oft heutzutage, dass man sagt, ja, komm, wir reißen da raus, es ist billiger, das mal eben neu zu bauen, als eine alte Sache jetzt aufzuarbeiten oder umzuändern und so weiter. Und da, denke ich, muss man immer sehen, dass da Menschen ja Zeit ihres Lebens und Arbeitskraft, körperlichen Einsatz hineingelegt haben, um ein Werk entstehen zu lassen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Moment, den man bedenken muss.
Danach haben Sie Architektur studiert, was Sie aber durchaus manchmal frustriert hat. Und Sie hatten das Gefühl, dass das, was mich wirklich interessiert, da habe ich mehr in der Ausbildung gelernt.
Ja, das ist heute so, oder war damals auch auf der Uni so, dass die Kreativität, in Aachen habe ich studiert, unglaublich groß geschrieben wird. Das heißt, man hat eine Aufgabe gestellt zu bekommen, entwerf mal ein Schwimmbad, und hat ein weißes Blatt gehabt und konnte sich dann also die Funktionen überlegen und die Form überlegen und hatte die völlige Freiheit. Und ich glaube, das ist im Endeffekt nicht gut. Man müsste, und das haben wir zu wenig gemacht, man müsste mehr in die Geschichte gucken, wie haben frühere Generationen die Bauaufgabe gelöst, wie haben die was gemacht und wie kann man das vielleicht besser machen? Wo gibt es Schwachpunkte? Also mehr diesen evolutiven Ansatz.
Was Ihnen gut gefallen hat, das war ein Jahr Ihres Studiums. Da waren Sie in England und da war viel anders. Es gab einen engen Betreuungsschlüssel und davon haben Sie erzählt und gesagt, das war spannend.
Ja, das ist das genau, was ich in Aachen vermisst habe, dass da andere Aufgaben gestellt wurden. Da gab es zum Beispiel Design in Manner of. Also man sollte was entwerfen in der Art von, und dann gab es Schinkel oder von Mies van der Rohe oder von Palladio eine Feuerwache. Ja? Wie hätte Mies van der Rohe eine Feuerwache entworfen? Das heißt, man musste erstmal genau studieren, wie Mies van der Rohe an so eine Aufgabe rangegangen ist, und dann, wie hätte der die Funktion untergebracht. Und ja, man hatte weniger die eigene Freiheit, auf dem völlig weißen Blatt sich irgendwas Verrücktes zu überlegen, sondern man war gezwungen, in die Geschichte zu gucken.
Nach dem Studium waren Sie erst freier Architekt und haben dann als Stadtplaner gearbeitet. Und natürlich waren Sie für viele Neubauten und Umbauten und ich weiß nicht was für Bauten verantwortlich. Wann, wenn Sie so ein Bauprojekt, egal welches, haben, sagen Sie am Ende, das ist gelungen, das ist gut geworden?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Also wichtig ist natürlich, dass die Leute, oder dass der Bau gut funktioniert, dass die Leute nicht direkt schon nach einem halben Jahr anfangen müssen, umzubauen.
Okay, dass
oder
die Qualität
sowas
stimmt, aber ich meine mehr so, ich glaube, jeder Architekt hat auch so Ziele, dass man, ist es mehr, dass die Menschen sich darin wohlfühlen, oder ist es mehr, dass es mit der Umgebung harmonisiert? Was ist Ihnen so richtig wichtig? Dass das nicht nach einem halben Jahr einstürzt?
Nee, da haben Sie mich auch falsch verstanden. Ach so, okay. Ich meinte jetzt, es ging mir nicht um die Qualität. Ach natürlich so, okay. Ist das auch ein Faktor, dass es da nicht reinrechnet oder dass es nicht sofort wieder Unterhaltungsmaßnahmen. Nein, ich meinte eben, dass es funktioniert, dass die Nutzer, dass die Abläufe, die tagsüber oder wann auch immer in einem Gebäude geschehen, dass die funktionieren.
Okay.
Ja, dass man nicht hingehen muss und sagen muss, ja, die Tür müssen wir wieder zumauern, das wäre schlecht, wenn man da reinkommt, weil eben in dem und so weiter und so weiter. Also das, die Menschen ist schon das A und O dafür, und das ist natürlich auch von außen. Also Städtebau ist ja, machen wir nicht um der Sache willen, sondern für die Leute, die da wohnen. Das heißt, dieser Ort, den man mit einem Neubau oder mit einem Umbau besetzt, der soll aufgewertet werden, der soll besser sein als vorher.
Das heißt, wenn Sie sagen, das muss funktionieren für die Menschen, dann muss ein Stadtplaner oder ein Architekt oder wer auch immer daran beteiligt ist, sich sehr diese Perspektive einnehmen können, sich in die Menschen reinversetzen können und sich vorher überlegen, was brauchen die denn? Was machen die denn da drin und wie kann das denn funktionieren?
Ja, gut, ich meine, da muss ja jeder Beruf, muss ich ja in Menschen reinversetzen.
Ja, aber was ich, wenn ich jetzt mal so Lehrer nehme, dann können das Menschen manche besser und manche schlechter.
Ja gut, das ist ja immer so im Leben.
Ja, also, aber das heißt, ein guter Architekt muss sich viel beschäftigen mit dem, was in diesem Haus passieren soll und sich überlegen, was da passieren soll und dann überlegen, wie das gehen kann.
Ja, ist völlig klar, ein guter Architekt muss sich mit den Menschen beschäftigen, muss sich mit seiner Zeit beschäftigen, mit dem, was Menschen denken und was sie empfinden und wie die Orte benutzen und was man mit der Architektur aussagen soll und so weiter. Das ist logisch. Ja. Mehr als mit Materialien oder mit irgendwelchen Baukonstruktionstechniken und so weiter. Das ist nachrangig erstmal. Also erstmal muss er sich mit dem Menschen und seiner Zeit befassen.
Sie haben vor nicht allzu langer Zeit ein neues Lebensjahrzehnt angefangen. Eines, in dem üblicherweise zur Hälfte dann die Pensionierung ansteht. War das hart? So zu wissen, jetzt geht es zumindest auf das Ende des Arbeitslebens zu?
Ja gut, ich arbeite schon sehr gerne, würde ich so sagen. Aber ich bin jetzt da nicht besonders wehmütig. Einerseits, ich hoffe ja auch, dass ich ein bisschen so lange mir meine Kräfte da gegeben sind, dass ich also auch noch ein bisschen länger dabei bleiben kann. Aber man muss einfach sehen, wie das kommt. Wehmütig bin ich aber überhaupt nicht.
Haben Sie, also ich stelle mir das so vor, aber das ist eine Frage, dass Sie einfach auch Optionen haben. Denn wenn Sie hier als Diözesanbaumeister irgendwann nicht mehr weiterarbeiten können, können Sie immer noch als freier Architekt wieder arbeiten. Das haben Sie ja ganz zu Beginn Ihrer Laufbahn auch gemacht.
Ja klar, kann man machen.
Gibt es denn Pläne? Haben Sie irgendwie so Sachen, die Sie sagen, das würde ich gerne noch erreichen, das würde ich gerne vorher abschließen oder was auch immer?
Also abschließen eigentlich gar nicht, sondern ich würde gerne noch weiter in diesem Bereich des Restaurierens und des Weiterbauens und Umnutzens, dieser ganze Sektor, der kommt vielleicht viel zu kurz. Ja, es ist ja immer noch so, die sogenannte HOAI, also die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, die basiert immer noch auf dem Neubau. Natürlich gibt es schon Zuschläge für Umbauen, weil das eben mehr Arbeit ist, wenn man sich in was Bestehendes reindenkt und das berücksichtigen muss. Aber insgesamt geht das immer noch davon aus, dass man als Architekt ein freies Grundstück hat und dann seinen Traum da verwirklicht. Und man hat immer noch nicht verstanden, dass, wie gesagt, im Prinzip der Bestand das ist, was wir weiterentwickeln müssen, auch aus ökologischen Gründen. Es ist ja eine Menge graue Energie, die in so einem Haus drinsteckt, gebrannte Ziegelsteine, gebrannter Beton, also Zement. Und wenn es eine neue Nutzung gibt oder wenn Teile nicht mehr funktionieren, dann muss man nicht immer direkt abreißen, sondern man muss gucken, was ist da, was kann davon weiter funktionieren und wie kann man das wieder passend machen. Das war über Jahrhunderte das Übliche. Klar, wenn eine Stadt mal abgebrannt war, dann wurde sie danach auch neu aufgebaut. Aber wir sind halt, Gottlob, mussten wir keinen Krieg mehr erdulden. Das heißt, wir haben einen ganz großen Baubestand und den müssen wir einfach immer weiter passend machen für die wechselnden Anforderungen.
Also das sind noch Pläne, dass Sie mehr weiter daran mitarbeiten können, dass wir das alle lernen, umzubauen und zu restaurieren und die Substanz zu erhalten. Genau. Gibt es denn noch einen Wunsch?
In Bezug auf?
Auf Ihr Leben, auf das, was noch passieren soll. Das dauert ja hoffentlich noch ein bisschen, Ihr Leben.
Das weiß man nie. Also
ich weiß, aber...
Also ich würde diese Haltung gerne auch jüngeren Architekten beibringen. Das wäre vielleicht noch so ein Wunsch, weil ich das einfach vermisse. Das sehe ich bei meiner Tochter, die heute in Braunschweig studiert. Da ist auch noch immer ganz viel Neuerfindung und Neubau dabei und der Bereich des Weiterbauens kommt er zu kurz.
Das heißt, ich wünsche Ihnen jetzt, dass Sie vielleicht noch einen Lehrauftrag bekommen oder dass es irgendwie einen Ort gibt, an dem Sie diese kleine Mission als Architekt noch an die nächsten ganz jungen Architektengenerationen weitergeben. Martin Struck, ich weiß, Sie haben sich sehr viel Zeit heute genommen. Ich danke Ihnen dafür. Und bevor Sie zurückgehen ins Generalvikariat, hoffe ich, dass Sie genau das einfach, ob jetzt oder nach der Pensionierung, tun können, dass Sie Ihre Mission erfüllen können. Ich danke allen, die eingeschaltet haben und jetzt am Sonntag zuhören. Ich fand es sehr inspirierend. Ich habe viel gelernt heute und vielleicht ist es ja auch, ist der ein oder andere dabei, der denkt, oh, ich muss da an dem Haus was tun und vielleicht kann das eher ins Restaurative gehen. Das wäre doch schön. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.